Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Was sieht ein einzelner Mensch, was im nächsten Schritt vielleicht seine Situation verändern, verbessern, anderer Spannungsumgang oder was immer er möchte, möglich wäre. Und das Gleiche gilt für die Organisation. Was sieht die Organisation als nächsten Schritt, wo sie konkret ansetzen soll? Und der Vorteil, so zu fragen, ist ja, dass die Antwort anschlussfähig ist, weil die Organisation selbst die Antwort gibt.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Dies ist eine unserer Impulsfolgen. Wir wollen dich hier in kürzeren Formaten zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Dann haben wir noch einen Frageblock, wo wir Fragen zusammengefasst haben zum Thema Organisationsentwicklung. Auch hier wieder Hörerfragen, die wir in der Community Haltung erweitern gesammelt haben. Und die erste Frage ist, gibt es eine Art Self-Assessment, um herauszufinden, wo wir als Organisation stehen und wo wir konkret ansetzen sollen? Ja, auch hier natürlich so ein statisches Verstehen, als würde die Organisation an einem Ort stehen. Wie so, wir sind in Haltung 3,78, ja, und so die Idee Messbarkeit, sozusagen wir messen, wir machen eine Maßnahme, messen nochmal und gucken, ob die Maßnahme funktioniert hat. Ist vielleicht auch so eine beliebte Denkweise, die wir so kennen, theoretisch. Kann man das machen? Es wird auch in einigen Forschungsprojekten so gemacht. Also man macht den Ich-Entwicklungstest mit einer Zielgruppe und macht dann mit den Maßnahmen, kollegiales Coaching, Supervisionsgruppen, Raum der Besprechbarkeiten erweitern, neue Logiken ausprobieren. Ja, und all das, was auf eine erweiterte Haltung einzahlt und misst dann nach einem Jahr nochmal. Ja, das ist durchaus gängig und möglich. Jetzt sind diese Tests teuer pro Person, recht aufwendig, dann hat man so ein bisschen diesen Effekt. Ja, natürlich, wenn du den Test erstmal gemacht hast und dann die Logik dahinter verstehst, ja, dann kannst du aber auch nur, man sagt, bis zu einer halben Stufe höher scoren, ja, sagen wir dahingestellt. Ja, aber so, also das wird einen Effekt haben, der Fokus auf Entwicklung wird einen Effekt haben. Und nach einem Jahr drauf gucken, ja klar, wirst du einen Effekt haben. Ja, und der wird sich auch durchaus in der Ich-Entwicklung von Einzelnen zeigen. Auch hier hat man in diesen Tests, und da haben wir auch in der Community bei Downloads im Wissenspool so einen Bereich zu Forschungsarbeiten, und da gab es ganz Interessante, die so gesagt haben, dass diese Übergänge von einer Haltung in die andere in der Biografie oft so 2-3 Jahre dauern. Und wenn wir es aber konkret fördern mit Wachstumsgefährtinnen und Austausch und Gruppen, kann es in 1,5 Jahren gehen, ja. Und gleichzeitig schaut man sich so Biografien an, merken wir so, ja, da gab es so Phasen der Veränderung. Und dann gibt es aber durchaus Phasen der Integration einer Haltung, die auch mal 10 Jahre dauern können oder länger. Ja, oder manche bleiben in der rationalistisch-funktionalen Haltung für 50 Jahre oder 60. Ne? Also das ist ja auch noch ein Phänomen. Und jetzt könnte man sagen, ja, was ist denn das Assessment, wo die Organisation steht und wo sie ansetzen soll? Ja, das Einfachste ist ja immer, frag sie. Wo steht ihr, wo wollt ihr hin und welche Probleme seht ihr an der Stelle? Das heißt, oft braucht es gar nicht die Weisheit von außen. Also das ist ja auch ein Grundsatz aus dem hypnosystemischen Ansatz von Gunther Schmidt. Dieser Autonomierespekt, Der Klient kennt den nächsten Schritt. Der Klient hat alle Ressourcen, alle Kompetenzen, alles in sich, um den nächsten Schritt zu gehen. Und vielleicht nicht, um dahin zu gehen, wo ich mir vorstelle, wo der sein müsste oder wo andere Menschen sind und wo der im Vergleich früher ist, wie auch immer, was meine Bewertung ist, sondern es geht immer nur um den nächsten Schritt. Was sieht ein einzelner Mensch, was im nächsten Schritt vielleicht seine Situation verändern, verbessern, anderer Spannungsumgang oder was immer er möchte, möglich wäre. Und das Gleiche gilt für die Organisation. Was sieht die Organisation als nächsten Schritt, wo sie konkret ansetzen soll? Und der Vorteil, so zu fragen, ist ja, dass die Antwort anschlussfähig ist, weil die Organisation selbst die Antwort gibt. Und ich nicht von außen reinkommen muss und sage, für euch wäre mal gut Design Thinking, dann macht der Theory-U-Prozess und dann führen wir Agilität ein mit einem Fokus auf Wertstrom, Logik oder was auch immer. Ne? Und die sagen, hä? Ja, passt doch gar nicht, wollen wir gar nicht. Und das sind ja diese Misfits, die wir teilweise erlebt haben. Also, dass wir, was weiß ich, feudale Organisation mit starker Top-Down-Logik dann Agilität als Methode bekommen haben und das überhaupt gar nicht anschlussfähig war, ja, weil die sich da nicht gesehen fühlten, nach mehr Führung geschrien haben, ja, und dann war das Fazit, Agilität taugt nicht für die Leute. Und dann denkt man auch wieder, ja, nee, totale Verallgemeinerung. Natürlich taugt die für alle, aber vielleicht nicht als nächster Schritt. Und da wäre die Frage gewesen, was braucht ihr als nächsten Schritt? Vielleicht, ach, wir müssen erstmal unsere Prozesse in den Griff kriegen oder überhaupt erstmal welche einführen. Und als nächstes, ach, wir brauchen überhaupt mal einen Kundenfokus. Wir müssen überhaupt mal mehr, uns weniger mit uns als Organisation befassen, sondern mehr wieder mit uns als Kunden, ja, und so weiter. Also, dass die Qualitäten der vorherigen Haltung, bevor wir in so einen Raum reinkommen, wie relativieren individualistisch mit Agilität und offen und Transparenz und Check-ins und so weiter, die Schritte davor mal machen, ja, und die Organisation selber fragen, was denn der nächste Schritt sein soll. So, und jetzt nochmal die Frage, gibt es eine Art Self-Assessment? Ja, da gibt es eine ganz einfache Technik, die viele aus dem Coaching kennen. Wenn man sagt, ja, was wollt ihr denn als Organisation? Ja, wir wollen von mir aus eine empathischere, transparentere Führung. Nehmen wir mal an, das wäre so der Wunsch. Und was müssen wir denn dafür tun? Und dann wäre eine Frage auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist, ihr seid die super empathische Organisation und führt ganz toll und ganz transparent. Und 0 ist, nee, das seid ihr überhaupt nicht. Wo seht ihr euch selbst? Und jeden fragen. Und dann zu fragen, sagen wir, die eine Einschätzung ist eine 4. Warum sagst du nicht 3? Und dann manchmal kommt da sowas Diffuses, ja, irgendwie, ja, nee, 3 war mir zu niedrig. Und da ein bisschen zu bohren, was ist denn die konkrete Story? Welche Bilder sind dir gekommen? Welche Erfahrungsberichte, welche Erlebnisse hast du denn gemacht, die dich jetzt eben 4 sagen lassen? Und dann kommt was. Und dann natürlich die Anschlussfrage, was müsste passieren, damit deine Einschätzung eine 5 ist? Ja, dann müssten wir mehr dies, weniger das und so weiter. Dann sehe ich, was als Unterschiedsspannung wahrgenommen wird, also in der Unterschiedsbildung, ja, von wenig zu mehr, was da innerlich vorgegangen ist an Vorgängen. Und je mehr konkrete Beispiele und die beteiligten Gefühle ich finde, ja, da war das und das hat mich so und so fühlen lassen und da war das. Und da habe ich gemerkt, ah ja, das könnte ja, da entsteht Hoffnung. Je mehr ich also konkrete Beispiele finde, mit Benennung der Gefühle und der emotionalen Energie dahinter und das dann in einer Runde mache, wo die das alle unterschiedlich sagen können, dann sehe ich sehr deutlich erstmal, welche Möglichkeitsräume werden gesehen und welche davon sind mit welcher Art von emotionaler Energie belegt. Und dann lassen sich sehr schnell in dieser Art Self-Assessment Center die Punkte finden, wo man sagt, ach guck mal, da haben wir eine wohlwollende, kreative, gemeinschaftliche Energie, uns um diesen oder jenen Punkt zu kümmern. Ja, und das findet die Gruppe meist recht schnell. Ne? Und dann sagen wir, haben wir 10 Leute, haben die 10 Ideen, davon sind 5 die gleichen, ja, und manche Ideen haben alle. Ja, und dann zu sagen, okay, und was sind jetzt Verhaltensexperimente? Was sind jetzt Musterbrüche? Was sind jetzt Formate, die wir ändern können? Was können wir weglassen? Wo können wir eine Not-to-Do-Liste machen? Und dann ins Konkrete gehen, aber ins Konkrete Kleine. Also in diesen konkreten Schritt. Und diese anderen Überlegungen, unsere Organisation ist braun-blau, wir wollen aber orange werden, was müssen wir denn jetzt tun, ist zu groß, ist zu abstrakt, ist zu weit weg vom Erleben. Ja, und dann benutzt man zu sehr diese Metaebene des Modells oder die Abstraktion des Modells und steht dann wie Ochs vom Berg, weil man es nicht konkret machen kann. Ja, und dann sagt man, ja, aber was machen wir denn jetzt genau? Ne? Gehe ich aber jetzt, nehme ich schon das Modell als Landkarte, um zu sagen, ja, da sind wir, da wollen wir vielleicht hin. Das ist die Bewegung. Aber ich frage jetzt das System selbst, welchen Schritt es in diese Richtung dieser Bewegung denn sich vorstellen könnte. Dann wird es ganz konkret und dann finde ich den nächsten Schritt. Und dann mache ich das gleiche Manöver wieder, einen Monat später, zwei Wochen später und gucke immer in diesen Iterationen. Und das ist auch das Agile, das Anpassungsfähige und das, was uns auch möglich macht, mit Unbekannten umzugehen, dass ich diese Schritte immer wieder mit neuen Methoden wiederholen kann, um als Organisation in Bewegung zu kommen. Die nächste Frage zu Organisationsentwicklung. In meinem Team sind wir aufgrund der Tätigkeit mehrheitlich rationalistisch funktional unterwegs und erzielen damit gute Resultate. Wenn wir uns in der Haltung weiterentwickeln, kann die Gefahr bestehen, dass die Resultate darunter leiden? Fragezeichen. Haben Sie Erfahrungen in diese Richtung gemacht? Ja, ist interessant. Ja, was sind denn eigentlich die Resultate, die leiden und welche Resultate werden hier als relevant gesehen? Ja, natürlich kann ich sagen, Sklaverei ist super. Da gebe ich denen kein Geld, die machen, was ich sage und schuften und damit erziele ich gute Resultate. Und natürlich kann ich auch in einem hochfachlichen Kontext mit Experten schön die Prozesse, Aufgaben aufgeteilt haben. Die Prozesse laufen gut, wir erzielen gute Resultate. Ja, aber dann muss ich mich ja gar nicht weiterentwickeln, dann habe ich ja gar keine Spannung damit. Dann sage ich doch, ja, bleibt doch so. Also das ist ja kein, nur weil es erweiterte Haltung gibt, ist das ja erstmal gar kein Handlungsauftrag. So nach dem Motto, das Modell geht ja auch noch weiter über die systemisch autonome Haltung hinaus, gibt es ja noch da mehrere weitere Möglichkeitsräume. Aber deswegen sagen wir auch nicht, das muss ich jetzt alles tun. Ne? Natürlich, und das ist ja auch ein Zahn, den wir uns ziehen müssen, dass wir ja immer denken, war ja auch das Dilemma von New Work oder Agilität, alles wird sozusagen der rationalistisch-funktionalen Haltung untergeordnet und den Resultaten, die diese als relevant sieht. Ja, so kommt mehr Geld raus, ist es gut. Alles andere ist nicht gut. Das ist ja so ganz verkürzt, das gesagt. Also Resultate heißt mehr Geld. Und das kann aber auch bedeuten, und das haben wir jetzt ja erlebt, in diesem Handeln, ja, dann verlagern wir die Arbeitsplätze, ach, da gehen wir nach China, ach, da lassen wir das auch in China machen und dann machen wir so. Und das waren alles Resultatsverbesserungen in der rationalistisch-funktionalen Logik. Und die haben aber auch Nebeneffekte gehabt, weil diese Resultate nicht gemessen wurden. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass man immer gedacht hat, alles, was wir jetzt einzahlen an neuen Ideen der Organisationsentwicklung, muss zwangsläufig dazu führen, dass hinten mehr Geld rauskommt. Ja? Jetzt sind die Problemstellungen aber anders. Das heißt, ich stelle ja manchmal die Frage, stellt euch vor, alle Firmen würden 20% wachsen und wir hätten mehr Wirtschaftswachstum, würden mehr Dinge produzieren, Produktion hoch weltweit. Einfach mehr von allem, so wie es jetzt ist. Mehr Autos, mehr Waschmaschinen, mehr Zeug, mehr kaufen, mehr verkaufen. Also alles, wo man jetzt aus rationalistisch-funktionaler Haltung sagen würde, super, das ist das Ziel, das machen wir, da hauen wir voll rein. Das machen wir 10 Jahre lang weltweit, global, wir wachsen wie blöde. Ne? Haben wir dann in 10 Jahren eine geilere Welt? Und dann gucken wir mal alle so ein bisschen betröppelt und sagen so, nee. Ja, weil dann ist ja mehr Müll, mehr Umwelt, mehr Verbrauch, mehr Ressource weg. Und wir haben zwar das monetäre Resultat erfüllt, aber ob wir jetzt sozialen Frieden haben, ob wir in Respekt und in Miteinander mit der Mitwelt gelebt haben, ist ja gar nicht in den Resultaten enthalten. Das heißt, die sind ja vollkommen verkürzt, die schaffen ja so Scheineffizienzen. Und jetzt müsste man sagen, ja, also wir haben jetzt hier voll im rationalistisch-funktionalen weitergemacht und die Resultate haben wir erfüllt. Aber wer leidet denn jetzt? Also was ist denn das größere Resultat? Ne? Man könnte sagen, das monetäre Resultat, nö, das hat nicht gelitten. Ja. Aber die anderen, ja, gut, das ist natürlich jetzt ein vereinfachtes Beispiel, aber es zeigt diese Linearität von dem Denken, was ein Resultat denn sein kann. Und so ein bisschen sage ich manchmal, ist es so, dass früher die ganzen Aufklärer ja immer den Gott mitdenken mussten, also den dualistischen Gott, den strafenden Gott. So auch ein Descartes musste sich überlegen, Mist, den Galileo, den wollten sie verbrennen, das kann mir ja auch passieren. Also der Descartes, der mit seinem, ich denke, also bin ich Begründer des rationalistischen Denkens, ja, der immer seinen Wohnsitz verschleiert, weil er dachte, wenn die mich finden, ja, dann komme ich vor der Inquisition, die verbrennen mich. Also musste der schön gucken, wie er der Sache entkommt und hat sich dann überlegt, dann mache ich doch einen Gottesbeweis. Dann beweise ich rational, dass es Gott geben muss. Und dann bin ich aus der Nummer raus. Dann haben die Gläubigen aber gesagt, nein, allein der Versuch, Gott zu beweisen, ist schon blasphemisch, weil du musst nur glauben. Das reicht. Gott will nicht bewiesen werden. Das ist schon ein blasphemischer Gedanke. Also hing er wieder in der Nummer drin und entkam der nicht. Und heutzutage ist ja unser Gott so ein bisschen der Wachstumsgott. Also alles muss auf Wachstum einzahlen, sonst ist es nicht gut. Also dass wir sagen, ja, Agilität, das müssen wir machen und danach müssen die Zahlen besser sein. Ja, irgendwie Organisationsentwicklung muss dazu da sein, dass nachher die Zahlen besser sind. Ansonsten macht es keinen Sinn. Ansonsten stimmt das Resultat nicht. Ne? Und das wird ganz spannend, wenn wir jetzt in nächsten Jahren wahrscheinlich ja allein aufgrund der Demografie nicht mehr mit diesen Wachstumsszenarien auf allen Ebenen rechnen können. Also ich habe jetzt mit einer Versicherung zu tun gehabt, der sagte, die verlieren pro Jahr 100.000 Kunden, einfach weil die wegsterben. Junge Leute nicht mehr so Versicherungen haben, brauchen oder da andere Wege haben. Und selbst wenn sie auch alle zur gleichen Prozentsatz Versicherung bei dieser Versicherung machen würden, würden sie die 100.000 so gut wie gar nicht kompensieren können, weil es einfach weniger Menschen sind. Und die ganze Idee, die über Jahrzehnte funktionierte, wir haben mehr Kunden, mehr Versicherungen, mehr Policen und so weiter, gerät unter Druck. Jetzt sterben die Babyboomer weg, ja, nehmen ihre Policen mit ins Grab und es kommen nicht genug nach. Und das kann man sich ja für ganz, ganz viele andere Kontexte denken, dass also Resultate, wie wir sie bisher im rationalistisch-funktionalen Wachstumsideologie uns vorgestellt haben, für viele Industrien nicht mehr zutreffen werden. Ja, und dann ist eben die Frage, was sind denn andere Resultate, die wir für erstrebenswert halten? Was sind denn die Dinge, die wir nicht sehen, also die Aspekte, die wir in dieser reinen Wachstumsresultatslogik noch nicht sehen, die wir in erweiterten Haltung plötzlich als relevant erkennen? Und dann stellt man plötzlich fest, na gut, jetzt haben wir ja so eine wachstumsorientierte Gesellschaft gemacht, super, bin total dankbar für den Wohlstand und die schönen Dinge, die wir haben. Und gleichzeitig haben wir eine Welt geschaffen, wo die Leute sagen, ich habe keine Zeit, an die Zukunft glaube ich nicht so richtig, ja, dass das so weitergeht, glaube ich auch nicht. Oh, ich bin da skeptisch, die paar Jahre noch und so weiter. Ja, wir haben ja keine Welt geschaffen und das spüren wir jetzt gerade, diese fehlende Lust auf Zukunft, wo man so sagen kann, Mensch, da hauen wir jetzt nochmal so richtig rein und machen nochmal so richtig mehr vom Alten und dann wird's gut. Ja, das heißt, dieses Bewusstsein, wir brauchen noch neue Aspekte, um eine gute, nachhaltige Welt für die Enkel und Urenkel zu schaffen, das ist ja irgendwie, kündigt sich so an. Und das kratzt ja auch so ein bisschen an diesem Sinnempfinden, was sich ja manchmal nur noch in so einer patzigen, ignoranten Art und Weise dann aufrechterhalten lässt. Ja. Kann man sowieso nicht wissen, ja, die paar Jahre noch, die werden schon Erfindungen machen oder was es dann so für Ausflüchte gibt, warum wir uns jetzt doch nicht kümmern müssen. Um diese anderen Resultate. Und insofern würde ich sagen, ja, also es kann durchaus die Gefahr bestehen, dass diese Resultate leiden, aber wahrscheinlich werden sie nicht mehr so monokausal betrachtet. Das wäre so, wie wir gesagt haben, Umweltschutz schadet der Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft hat gelitten auf einer Ebene, dass sie sich um solche Dinge kümmern muss, wie Umweltschutz. Und auf der anderen Seite haben wir als Gesellschaft total gewonnen, wenn wir überlegen, wie, ich sag mal, verseucht unsere Felder Ende der 60er waren mit DDT, ganze Reihen sind alle Fische gestorben und so weiter. Diese Szenarien, diese Resultate haben wir verändert auf Kosten von rationalistisch-funktionalen Resultatdenken. Ja, das hat sich erweitert und hat dann irgendwann gesehen, hey, ist auch vernünftig, was anders zu machen. Ne? Also würde ich sagen, leidend tun sie vielleicht nicht, aber sie werden in einem größeren Kontext gesehen. Und dann sind vielleicht bestimmte Überlegungen, die man früher mal getroffen hat, nicht mehr sinngebend, weil mehr Dimensionen gesehen werden. Und das glaube ich schon, also Umweltschutz ist immer das Einfachste, was wir sehen können, aber wir können auch alle möglichen anderen Sozialideen nehmen. Also die denken, ja, wir geben den Armen zu viel Geld und das müssen wir denen wegnehmen, dann müssen die wieder mehr arbeiten. Dann zu sehen, ja, wie viel ist denn das? Ja, 100 Millionen im Jahr Sozialbetrug, irgendwie so eine Summe gibt es da. Ne? Und sehen dann gleichzeitig Cum-Ex 55 Milliarden, Cum-Cum-Ex 28 Milliarden Schaden und keine Verfolgung, keine Urteile. Und man denkt, Moment mal, das ist ja ein ganz anderer Faktor. Ja, das eine sind 100 Millionen und das andere sind Milliarden. Und wir schauen aber auf die Resultate ganz unterschiedlich. Ja, und das ist ja auch interessant, was wir eben als vernünftig, logisch, im rationalistisch-funktionalen Denken mal definiert haben. Und welche Blindspots da drin sind, ja, und was die wieder mit Gefühlen und Sozialdynamiken zu tun haben, was wir eben als schlechte Resultate sehen und andere Dinge, die vollkommen okay sind. Ne? Und das wird, glaube ich, auch spannend. Also gerade diese Beurteilung von Resultaten, Auseinanderbrechen der Vermögen, was wir auch schon lange beobachten, was aber nicht richtig zum Thema gemacht wird oder wo sich keiner so richtig rantraut, weil eben diese Idee, nach oben gibt es keinen Deckel, vielleicht auch noch so zu diesem Fortschrittsglauben und diesem Wachstumsglauben gehört und das vielleicht auch so eine Kränkung ist, eben sozusagen die Verzichtslogik, die man dem Umweltgedanken unterstellt, unterstellt man vielleicht auch der Vermögensdeckelung, ja, dass dann sozusagen die Möglichkeitsräume kleiner werden, ne, obwohl in sozialen Dimensionen sie dann vielleicht größer werden. Also das ist interessant, die Gefahr ist, glaube ich, nachvollziehbar. Die Gefahr oder dieses Denken darüber, dass die Erweiterung der Haltung eine Gefahr für den Status quo besteht, könnte ich sagen, ja, aber nicht im Sinne, dass sie die ignoriert oder abschafft, sondern im Sinne, dass sie die vielleicht erweitert und damit die Alleinherrschaft vielleicht ein bisschen auflöst. So wie eben Descartes und Galileo Galilei eine Gefahr waren für das dualistische, dogmatische, katholizistische Denken dieser Zeit.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.